Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Nach 3 Jahren Hannover Messe, endlich wieder im April am angestammten Termin, endlich auch wieder nicht nur Messefeeling hier, aber auch in der Stadt, in den letzten Tagen hier schon zu lesen, Hannover ist voll. Hannover ist voll, das heißt, die Hotels sind ausgebucht.
Also die Erleichterung, die war Messechef Jochen Köckler doch deutlich anzuhören, dass die Hannover Messe wieder in Präsenz stattfindet und nicht hybrid oder gar nur als Online-Format. Die Menschen sind wieder zur weltgrößten Industriemesse gekommen und haben auf dem Messegelände miteinander diskutiert, sich Maschinen, Softwareanwendungen oder Konzepte erklären lassen. Aber die Pandemie, die ist trotzdem nicht spurlos an dieser riesigen Industrieausstellung vorbeigegangen. Sie hat die Messe nachhaltig verändert, oder Peter Welchering?
Das kann man so sehen, ja, denn die Messe ist deutlich digitaler geworden. Man kann sagen, die Hannover Messe ist auf dem Weg zur hybriden Messe. Denn zahlreiche Veranstaltungen, die wurden im Web übertragen, die Ausstellerfirmen, die hatten die Chance, Webinhalte einzustellen, das haben sie sehr aktiv genutzt. Und rund um das Messegeschehen, auf dem Gelände eben in Hannover, da fanden dann auch noch Videokonferenzen von Unternehmen statt. Und das hat eben nicht nur damit zu tun, dass Informationstechnik eben das industrielle Produktionsgeschehen mittlerweile bestimmt, sondern hier haben wir es tatsächlich direkt mit einer Konsequenz aus der Corona-Pandemie zu tun. Mit der Umstellung auf ein rein digitales Format aus Infektionsschutzgründen, da waren ja alle nicht so ganz glücklich, obwohl, muss man eben auch sagen, die rein digitale Hannover-Messe etwa im April 2021, die ist ja auch von der Industrie wiederum ausdrücklich gelobt worden. In diesem Jahr also wieder der Schwerpunkt auf der Präsenzveranstaltung, aber mit zahlreichen digitalen Ergänzungen. Und die liefen dann eben teilweise als Initiative oder als Angebote der Messegesellschaft. Da sind insbesondere die hybriden Pressekonferenzen gelobt worden. Es ging aber darüber hinaus. Die Unternehmen haben durchaus erkannt, dass sie zu ihrem analogen Messeauftritt auch noch digitale Ergänzungsangebote machen müssen. Und das dürfte in den nächsten Jahren dann auch noch erheblich ausgebaut werden.
Was waren denn die Hauptthemen auf der Hannover Messe in diesem Jahr, Peter?
Also ganz oben standen KI-Werkzeuge für Industrie, aber auch für Verwaltung und Handel. Und dabei waren intelligente Roboter und intelligente Unterstützungssysteme für die Pfleger ein sehr stark beachtetes Thema. Wie die in der vernetzten Produktion eingesetzten Roboter dann abgesichert und so überwacht werden, dass sie selbst eben nicht mehr zum Sicherheitsrisiko werden, das war eben dann ein weiteres Thema. Und dieses Thema ist dann in so ganz allgemeinen Weiterungen auch unter dem Blickwinkel diskutiert worden, wie wir denn vernetzte Produktion gegen digitale Angriffe, gegen Sabotage oder auch einfach gegen IT-Ausfall so ganz generell schützen können. Ja, und da sind wir dann schnell beim dritten großen Messethema, die hier diskutierten Sicherheitsmaßnahmen. Die brauchen wir insgesamt zur Absicherung kritischer Infrastrukturen, von denen die industrielle Produktion natürlich auch eine ist. Aber das geht eben weit über den industriellen Sektor hinaus, hin zu Telekommunikation, Verkehrsinfrastruktur und Lieferketten, Banken, Gesundheitsversorgung, Energie. Und da hat ja auch vorgestern im Deutschen Bundestag der debattierte Neustart der Digitalisierung der Energiewende auch nochmal für Diskussionen auf der Messe gesorgt. Die vernetzte nachhaltige Energieversorgung war deshalb auch ein Riesenthema. Und das Thema betrifft ja auch nicht nur die Industrie, sondern jeden Bürger, jede Bürgerin unseres Landes. Markus Asch, Chef des Schaltschrankbauers Rittal GmbH, hat das so auf den Punkt gebracht.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Straße alle auf E-Fahrzeuge umstellen, und die kommen abends um 7 heim und stecken alle gleichzeitig ihre Wallbox ein, dann geht ihnen das Licht aus. Das heißt, was brauchen sie jetzt? Auf einmal abgestimmte Systeme, die sie überhaupt nicht mehr managen können, aus Sicht ihres Eigenheims. Es braucht überlagerte Systeme, es braucht koordinierende Systeme.
Das war eben das vierte große Messethema und wohl auch das politisch am stärksten beachtete. Wobei industriepolitisch eigentlich nach dem Dafürhalten vieler Unternehmer, Managerinnen und Wirtschaftsexperten in Politik und Wissenschaft das Thema der vernetzten nachhaltigen Produktion das relevanteste Thema für den Standort Deutschland ist. Noch einmal Markus Asch.
Wer smart produzieren will, braucht Transparenz über Datenströme. Er muss Datenräume schaffen und dort Transparenz genau über diese Datenströme schaffen. Denn um zu optimieren, müssen Sie messen und verstehen, was wann in der Fertigung vor sich geht. Erst dann kann der Produktionsprozess optimiert werden.
Gerade diese Transparenz der Datenströme, die steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zu Sicherheitsanforderungen, etwa wenn verlangt wird, dass auch alte Industriesteuerungen in Sachen Verschlüsselung zum Beispiel nachgerüstet werden. Und es stellt sich auch die Frage, wie denn bei hochkomplexen Datenströmen und Anwendungen überhaupt noch Transparenz hergestellt werden kann.
Ja, das waren tatsächlich so ganz zentrale Fragen auf der Messe. Und da hat etwa der Sicherheitsexperte Ralf Hassler vom israelischen Security-Unternehmen Radiflow den menschlichen Faktor ins Spiel gebracht, nämlich die fehlende oder falsche Risikoanalyse.
Auch menschliche Fehler mit reinwirken, das heißt, ein entsprechendes Update wird nicht gefahren und so weiter, die Maschinen werden nicht angefasst, das ist dann das menschliche Versagen. Also von der IT oder OT kann man das so machen, die Maschinen nach dem aktuellsten Stand abzudaten, zu schützen und eben zu managen. Der Menschenfaktor ist eben, wenn das Management nicht richtig ist oder aufgrund von der Risikoanalyse falsche Entscheidungen getroffen werden.
Über genau diesen menschlichen Faktor diskutieren die Sicherheitsstrategen ja schon seit vielen Jahren. Und dieser menschliche Faktor, der hat uns gerade während der vergangenen 3 bis 4 Jahren mit massiven Sicherheitsdefiziten, die dadurch verursacht wurden, viele Probleme gebracht.
Ja, ganz genau. Und deshalb brauchen wir auch bessere Werkzeuge für die Risikoanalyse und eine klare Umsetzungspolitik. Da wurde auch einiges gezeigt auf der Messe, aber das wird eben in vielen Unternehmen nicht konsequent genug betrieben. Und darauf hat auch Ritterchef Markus Asch nochmal aufmerksam gemacht.
Werk von Rittal in Haiger, zum Beispiel bis zu 18 Terabyte Daten von abertausenden Sensoren fallen jeden Tag bei der Herstellung der Produkte an. Würden Sie diese Datenmenge in Papier verwalten, wären dies 20.000 Aktenschränke von Ordnern jeden Tag. Viele Industrieunternehmen fertigen unterschiedliche Produkte mit vielleicht vergleichbaren Datenmengen. Wo kommen diese Datenmengen her? Und das ist jetzt entscheidend, um zu begreifen, welche technologische Herausforderungen vor uns stehen. Sie kommen aus 3 Bereichen her. Sie kommen zum einen von den Maschinen, den Anlagen her, über vorher schon erwähnt viele Tausende von Sensoren und Aktoren. Sie kommen aber auch über das Produkt in seiner Ausprägung, in seiner Konfiguration, in der Art, wie es der Kunde haben möchte. Und sie kommen drittens über den Fertigungsprozess.
Diese Datenströme müssen ja analysiert werden und die damit verbundenen Risiken, die müssen bewertet werden. Dabei müssen dann gleich mehrere Dinge beachtet werden und das macht es kompliziert. Digitale Angriffe von außen, die müssen verhindert werden. Fehlerhafte Softwareabläufe etwa müssen aber auch erkannt werden und eben auch schon möglichst präventiv beseitigt werden. Und dann muss auch noch sichergestellt werden, dass alle Maschinen, Roboter, Anlagen, Sensoren und Aktoren ständig und mit allen nötigen Daten versorgt werden. Die Daten müssen sie aber selbst auch erheben können und weitergeben. Also es geht nicht nur um die Versorgung, es geht auch um die Abgabe. Und das muss eben durch ein abgestimmtes System der Anlagenwartung und durch redundante Datenübertragung gesichert sein. Das heißt zum Beispiel zwischen 2 Produktionsstandorten, da dürfen Daten eben nicht nur per Glasfaserkabel hin und her geschaufelt werden, sondern als Redundanz muss dann etwa ein anderes Kommunikationssystem, zum Beispiel eine Richtfunkstrecke, mit eingeplant sein.
Interessant sind ja dann auch die Methoden, um eben solche fehlerhaften Softwareabläufe ausschließen zu können. Ist das auch bei intelligenten Robotern mit ihren neuronalen Netzen überhaupt noch zu gewährleisten? Die müssen ja im Produktionsprozess doch in Echtzeit enorm viele Entscheidungen treffen und die sind dann oft gar nicht mehr nachvollziehbar, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Menschen, beim sogenannten Coworking. Da entstehen doch ganz neue Risiken dann.
Da wurden auch sehr viele Lösungen gezeigt. Dazu gab es auch sehr viele Veranstaltungen. Ja, und ganz klar, da brauchen wir zum einen die klassischen Absicherungen des Coworking, also sehr viel Sensorik, mit der sichergestellt werden kann, dass etwa ein Roboter sofort stillsteht, wenn ein Mensch irgendwie durch das Tun des Roboters in Gefahr kommen könnte. Dazu zählen aber auch überwachte Bereiche, in denen der Roboter nur tätig sein darf, wenn tatsächlich dann auch seine Tätigkeit überwacht wird, er aber auch ausgeschaltet werden kann von Menschen. Und dazu gehören auch Sensoren für die Umfeldüberwachung, mit denen Kollisionen mit Menschen dann ausgeschlossen werden. Aber alles das reicht eben noch nicht. Damit intelligente Roboter erfolgreich in der Fertigung eingesetzt werden können, da müssen sämtliche Entscheidungen der Roboter ständig nachvollzogen werden. Das ist wirklich eine unabdingbare Voraussetzung und sehr schwierig. Und das ist eben auch während der Fachdiskussion in Hannover ziemlich deutlich geworden. Timo Felser von der Tensor Solutions in Ulm, der hat mit seinem Team eine solche Lösung entwickelt, ein solches System. Und das stieß natürlich in Hannover auf ein Rieseninteresse, denn mit dem Tensor-System können Entscheidungen von Robotern ständig nachvollzogen werden, aber Aber damit werden eben nicht nur Sicherheitsaspekte abgedeckt, sondern eben auch ganz neue Risikoanalysen möglich. Damit wird die Umsetzung einfacher und die Produktionsabläufe können zudem auch noch optimiert werden. Und so können etwa bestimmte Datenströme reduziert werden, sodass dann auch die Datenströme nicht zu komplex werden. Timo Felser.
Was wir typischerweise sicherstellen, ist nicht nur in der Robotik, dass die Entscheidungen sicher getroffen werden, sondern wir bieten generell Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. In Industriehallen zum Beispiel feststehende Roboter, die wir überprüfen, bei denen wir schauen, ob die Prozesse richtig laufen. Und durch unsere Nachvollziehbarkeit können wir zum Beispiel sehen, ob man diese Roboter noch effizienter gestalten kann, ob man hier zum Beispiel Sensorik einsparen kann, Prozesse schneller ablaufen lassen kann, weil ich sehen kann, welche Daten denn überhaupt relevant sind, um eine Entscheidung zu treffen.
Peter, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, das heißt dann aber auch, dass diese Überprüfung immer nur retrospektiv, also im Nachhinein geleistet werden kann, oder?
Ja, das ist so und das macht ein bisschen Probleme. Ich kann aber sehr nah an die Entscheidung herankommen in der Überprüfung. Aber tatsächlich eine falsche Entscheidung in diesem Stadium kann ich natürlich nicht verhindern. Gleichwohl, mit dieser Überprüfung kann ich dann erkennen, wie es zu falschen Entscheidungen kam. Und da kann ich dann natürlich ein wenig an den Entscheidungsparametern ändern, damit es eben künftig nicht mehr zu solchen Fehlentscheidungen kommt. Ich kann etwa die Eingabedaten verändern, ich kann die Gewichte und deren Einstellungen in den neuronalen Netzen verändern. Und ich kann bereits in der Trainingsphase mit dieser Entscheidungsüberwachung arbeiten. Und damit kann ich natürlich auch Einfluss auf die Trainingsdaten nehmen, wenn ich sehe, da liegt etwa eine Unschärfe vor, ein Bias, statistische Ungenauigkeiten oder ähnliches in genau diesen Trainingsdaten. Und darüber hinaus kann ich dann auch noch in Bereichen, bei denen sich dann bei dieser Überprüfung herausgestellt hat, dass hier falsche Entscheidungen getroffen wurden, eine Stufe einbauen, auf der ein Mensch diese Entscheidung nochmal überprüfen, bestätigen, widerrufen oder korrigieren muss. Nochmal dazu Timo Felser.
Wir entwickeln auch Systeme, bei denen es gewollt ist, dass jemand eine Oversight-Funktion hat, bei denen der Roboter oder das System nur Entscheidungen trifft, nachdem diese confirmed wird, also bestätigt wird von einer Management-Position. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle, bei denen läuft es automatisiert. Das kommt sehr auf die Anwendung drauf an und das ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Je nach Anwendung wird entschieden, ob man hier ein Oversight braucht, ein Human in the Loop, wie es so heißt, oder ob der Roboter oder das System automatisiert laufen kann.
Solche intelligenten Roboter, die sollen ja nicht nur in der Fertigung eingesetzt werden, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Pflege. Wie sieht denn da die Akzeptanz aus?
Service-Roboter werden ja schon hier und da in der Gastronomie eingesetzt. Da werden sie im Augenblick noch ein bisschen bestaunt. Aber man sieht auch, die werden eben auch mit stärkeren KI-Werkzeugen ausgestattet. Das sind aber bisher noch Einzelfälle. Service-Roboter in der Pflege, die werden ja sehr kontrovers diskutiert. Denn Pflegeexperten verweisen ja darauf, dass die warme menschliche Hand eben durch nichts ersetzt werden kann, gerade in der Pflege. Aber Service-Roboter etwa zum Transport, zum Teil bei der Vorbereitung der Essensausgabe, sowas spielt da natürlich schon eine gewisse Rolle. Aber noch wichtiger wird der Bereich der intelligenten Steuerung in der Pflege zum Beispiel bei Krankenfahrstühlen, Rollstühlen, Krankentragen. Und da können Algorithmen etwa für die Motorsteuerung, wie sie auch für intelligente Roboter entwickelt werden, durchaus hilfreich sein. Professor Matthias Nienhaus von der Universität des Saarlandes, der hat da mit seinen Mitarbeitern einen ganz eigenen Entwicklungsbereich für intelligente Steuerung aufgebaut. Und mit den hier entwickelten Produkten kann zum Beispiel Pflegepersonal das Leben wirklich leichter gemacht werden. Matthias Nienhaus schildert mal, wie das bei einem Rollstuhl aussieht.
Da passiert Folgendes. Sie fassen den Rollstuhl so an, wie Sie einen normalen Rollstuhl anfassen würden. Ja, mit den Händen. Das System erkennt das, wenn Sie den anfassen, schaltet sozusagen die Motoren frei. Und wenn Sie dann anfangen zu schieben, zu lenken, zu ziehen, dann wird diese Kraft erfasst und auf die Motoren übertragen. Die Motoren kriegen einfach nur den Befehl, fahr vorwärts und den Rest machen Sie selbstständig. Und das ganze System ist so abgeglichen, dass Sie als Nutzer, als Bediener gar nicht das Gefühl haben, dass Sie fremdbestimmt sind. Das fühlt sich einfach nur leichter an. Es geht alles wie geschmiert. Sie hören auch nichts. Sie werden in keiner Weise gestört, sondern das System macht das, was Sie erwarten. Nur, dass sich der Rollstuhl viel, viel leichter anfühlt, als er in Wirklichkeit ist.
Das entlastet natürlich das Pflegepersonal und es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für so eine intelligente Steuerung weit über die Pflege hinaus, sogar über den Servicebereich hinaus. Die hinter der intelligenten Steuerung stehende Idee, die ist einfach in vielen Bereichen ziemlich gut umsetzbar. Matthias Nienhaus.
Wir versuchen beim Betrieb des Motors möglichst viele Informationen aus dem Motor rauszubekommen. Das machen wir zum Teil mit Sensoren. Das machen wir aber zum Teil auch mit Algorithmen und auch mit künstlicher Intelligenz. Das ist so ein Modewort. Das heißt, wir wollen diese Informationen haben, um den Motor besonders vorteilhaft anzusteuern. Dadurch wird er in gewisser Weise intelligent, so nennen wir das. Das heißt, er kann eigenständig auf neue Situationen reagieren.
Eigenständig auf neue Situationen zu reagieren, das zeichnet ja gerade solche intelligenten Lösungen aus. Problematisch kann es dann aber werden, wenn intelligente Lösungen eben vernetzt und nicht in Standalone-Geräten eingesetzt werden. Selbst wenn ihre Entscheidungen dabei überwacht oder gegebenenfalls auch korrigiert werden können, heißt es ja nicht, dass sie reibungslos funktionieren. Gab es für diese Aspekte denn auch Lösungsansätze auf der Messe zu sehen, Peter?
Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen auf der Ebene, wie ein direkter digitaler Angriff auf das Netzwerk und somit auf die intelligente Anwendung in diesem Netzwerk verhindert werden kann. Da sind wir dann bei der klassischen IT-Sicherheit oder eben auch OT-Sicherheit, wo es eben um verteilte Sensorik und Aktoren geht. Und die zweite Ebene, die liegt dann eben in der Redundanz der Datenkommunikation, und zwar bis hinunter zur Anlagenebene. Die dritte Ebene ist dann die Vernetzung selbst, bei der unter anderem darauf geachtet werden muss, dass die Schnittstellen zwischen den Netzwerken sauber definiert und geschützt sind und dass nur solche Netzwerkschnittstellen eingerichtet werden, die eben auch wirklich absolut notwendig sind. Und für diese Vernetzung, da braucht es dann auf der vierten Ebene so eine Art Übersichtsmodell, um eben dieser Komplexität einfach Herr werden zu können. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Ebenen hat wiederum sehr starken Einfluss auf die Softwareentwicklung. Markus Asch von Rital beschreibt das so.
Wenn Sie in sektorenübergreifender Vernetzung denken, ist es so wichtig, dass Sie auf der einen Seite Standards haben und auf der anderen Seite, dass Sie die schnell und klug und effizient miteinander verbinden können. Sie müssen auch innerhalb Ihres eigenen Unternehmens Prozesse klug miteinander verbinden. Also Produktion, Kundenprozesse, Fertigungsprozesse müssen klug miteinander verbunden werden. So diese Komplexität, nachdem jede Fertigung selbst im eigenen Unternehmen an unterschiedlichen Standorten ganz unterschiedlich ist, diese Komplexität kriegen Sie nicht mehr mit großen monolithischen Software-Stacks hin. Dazu brauchen Sie kluge Module, die Sie mit Low-Code, No-Code-Plattformen sehr einfach verbinden.
Und an diese Module müssen wir dann auch entsprechende Sicherheitsanforderungen stellen. Und die sind in den vergangenen Monaten eher noch größer geworden. So urteilt zum Beispiel Terence Liu vom taiwanischen Sicherheitsunternehmen TXOne.
Cyber-Espionage or Cyber-Sabotage. That happens
especially. Cyberspionage oder Sabotage, damit haben wir es in solchen geopolitischen Situationen zu tun, wie der, dass sich die Ukraine und Russland im Krieg befinden. Während der letzten 6 Monate hat Russland viel Viper-Schadsoftware verwendet, um eine Art Reset zu versuchen oder die Kontrollsysteme unbrauchbar zu machen, um den Betrieb der kritischen Infrastruktur zu stoppen und den Menschen Angst zu machen.
Ist denn das Sicherheitsbewusstsein der Verantwortlichen durch Krisen dieser Art ausgeprägter geworden, Peter?
Das kann man leider nicht sagen. Wo sich mit Sicherheit diese Krisen ausgewirkt haben, das ist die Einschätzung, wie es etwa um Manufacturing X, wie etwa Industrie 4.0-Konzepte auf der Messe auch gern genannt wurden, bestellt ist. Und da schreckte schon eine Umfrage des Verbandes der Internetwirtschaft ECO auf. Dieser Umfrage zufolge sind 83,7% der IT-Experten und Expertinnen der Meinung, dass die deutsche Industrie in Sachen Industrie 4.0 eher schlechter aufgestellt ist, vor allen Dingen im internationalen Vergleich. Datenökosysteme und Infrastruktur spielen dabei eine große Rolle und da gehen auch Sicherheitsüberlegungen mit ein. Da geht es aber insgesamt um eine Einschätzung der Industriepolitik hierzulande. Und da sind nicht nur in Sachen IT-Sicherheit große Defizite, sondern es gibt eben auch sehr viele bürokratische Hemmnisse, um etwa so eine agile Informationstechnik aufzustellen, die dann die Digitalisierung nach vorne bringen kann. Und das ist auf der Hannover Messe eben auch deutlich geworden. Aber die Besucher aus der Politik, die auf dem Messegelände waren, die haben sich dazu nicht geäußert.
Die Digitalisierung der Industrie stand im Mittelpunkt der diesjährigen Hannover Messe. Darüber berichtete Peter Wächering. Vielen Dank.